Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, wir feiern heute den zweiten Sonntag nach Epiphanias. Das Wort Epiphanias kommt, wie vieles in der Bibel oder im christlichen Glauben, aus dem Griechischen. Epiphaneia. Und das kann man mit dem deutschen Wort Erscheinung übersetzen. Eine Erscheinung. Wenn von uns aber jemand von einer Erscheinung redet, dann sind wir, glaube ich, eher zurückhaltend. Im biblischen Kontext ist eine Epiphanie eine Erscheinung im Sinne einer Begegnung, genau gesagt eine Gottesbegegnung. Geht also nicht um ein etwas mental-psychologisches, sondern es geht bei einer Epiphanie um eine Begegnung mit Gott. Und da diese Verbindung von Gott und Begegnung nicht immer so leicht ist, ist so eine Begegnung schon etwas Besonderes. Und so war das schon etwas ganz Besonderes für die Menschen damals, als sie mit eigenen Augen sehen konnten, wie Blinde und Gelähmte von Jesus geheilt wurden, wie Wasser in Wein verwandelt wurde, wie wir es gerade gehört hatten, und die Hochzeit weitergehen konnte. Das war schon etwas ganz Besonderes für die Menschen damals, als Jesus ihnen auf dem See mitten im Sturm entgegenkam. Das war schon etwas ganz Besonderes für die Menschen damals, als Jesus die 5000 Leute einfach mal so mit Fisch und Brot versorgte. Das war schon etwas ganz Besonderes für die Menschen damals, als Jesus ihnen von Frieden und Gerechtigkeit erzählte, vom Schatz im Acker, von der Nachfolge und vom Reich Gottes, das nun Gestalt annahm und wie ein kleines Samenkorn zu einem immer größeren Baum wächst. Das war schon etwas ganz Besonderes für die Menschen damals, als Gott das Meer teilte und die Kinder Israels durchs Meer gehen konnten und dadurch gerettet wurden. Das war schon etwas ganz Besonderes für die Menschen damals, als sie in der Wüste versorgt wurden mit Manna und mit Wachteln und Wasser aus Felsen. Das war schon etwas ganz Besonderes für Mose damals, als er Gott begegnete, oben auf dem Berg, aber dann doch nur Gott von hinten sehen konnte. Aber das ist schon alles ganz schön lange her. Wo bleiben diese Epiphanien Gottes heute? Gibt es heute noch Erscheinungen Gottes in unserer Welt? Kann jemand von Ihnen von einer Gottesbegegnung berichten, sei es in der letzten Woche oder im letzten Jahr oder vielleicht einmal im Leben überhaupt? Verbinden wir das, was wir erleben, überhaupt mit Gottes Erscheinung oder mit Gottes Einwirken in unserem Alltag? Oder nennen wir das Ganze dann eher Zufall? Es war halt so. Ist Gott überhaupt real am Wirken? Oder ist das mit Gott nur eine vertröstende Vorstellung? Oder erleben wir nur hier bei uns vielleicht eine geistlich-spirituelle Dürre? In anderen Ländern hören wir, dass Menschen ganz begeistert sind von Gott und die Kirchen wachsen und ganz viel Wunder passieren. Haben wir hier bei uns in Deutschland vielleicht eine geistliche Dürre? Oder nicht die Augen für Gottes Wirken in unserem Leben? In dem für den heutigen Sonntag vorgeschlagenen Predigttext aus dem Propheten Jeremia geht es um eine Dürre. Sie haben alle den Zettel, weil das ein bisschen unbekannter Text ist. Deswegen dachte ich, es ist gut, wenn Sie den Text vor Augen haben und mitlesen können. Da geht es um eine Dürre am Anfang, sowohl eine wörtliche Dürre als auch eine Dürre im übertragenen Sinn. Es geht damit los, ich lese die ersten 6-7 Verse. Das Wort des Herrn erging an Jeremia als Antwort auf die Klagen wegen der Dürrekatastrophe. Ganz Juda trauert, die Städte sterben, ihre Bewohner hocken klagend auf dem Boden. Jerusalem schreit um Hilfe. Die Reichen schicken ihre Diener zum Wasserholen, doch die finden keinen Tropfen mehr in den Zisternen. Mit leeren Krügen kommen sie zurück, enttäuscht und mutlos verhüllen sie ihr Gesicht. Auch die Bauern sind verzweifelt und verhüllen ihr Gesicht. Der Ackerboden ist ausgedörrt, weil kein Regen fällt. Selbst die Hirschkuh lässt ihr Neugeborenes im Stich. weil sie kein Grün mehr findet. Die Wildesel stehen auf kahlen Bergen und schnappen nach Luft wie Schakale. Ihr Blick ist erloschen, denn es gibt nichts mehr zu fressen. Das ist der erste Teil dieses Predigttextes. Das ist recht düster. Überall im Land ist Dürre. Dürren gab es ja schon immer. Auch in der Mittelmeerregion rund um Israel und Ägypten gab es Dürren. Wobei Ägypten oft ein Ausweichort war, denn der Nil ermöglichte eine Ernte auch in Zeiten der Dürre. Auch heute gibt es schlimme Dürren. Und was das Verheerende ist, ist, dass sie heute immer häufiger auftreten. Auch bei uns gab es in den letzten Jahren ja so manche heiße Sommer, wo ganz viel vertrocknet war. Aber im Vergleich zu anderen Regionen geht es uns hier in Deutschland noch sehr gut. Als ich 2016 eine Studienreise in südliche Afrika organisiert hatte, da war das auch just die Zeit einer großen Dürre im südlichen Afrika. Und was wir da in Swasiland erlebt hatten, das war für alle nicht nur erschreckend, sondern sehr einprägsam. Das einzige frei verfügbare Wasser an dem einen Ort, wo wir zu Besuch waren, das war in einem fast ausgetrockneten Rinnsal. In dem Wasser wurde dann Wäsche gewaschen, die Tiere tranken draus, es war dreckig, denn es war nicht eingezäunt. Und dann wurde dieses dreckige Wasser auch noch in 20-Liter-Fässern nach Hause transportiert, um es dort im Hauswald zu verwenden. Natürlich gab es auch sauberes Wasser zu kaufen, aber wenn große Armut herrscht, dann überlegt man sehr genau, wofür das wenige Geld ausgegeben werden kann. Und Wasser zu kaufen ist da nicht die erste Option. Und so wird das oder so wurde das dreckige Flusswasser genommen, nicht nur zum Kochen und Spülen, sondern eben auch zum Trinken. Und dass das viele Krankheiten zu Folgen hatte, das können wir uns natürlich denken. Und aus dieser Erfahrung heraus, in dieser Dürre, entstand dann bei uns der Gedanke, wir wollen da irgendwas machen und unterstützen und helfen. Und so wurde das Patenprojekt Afrika in unserem Kirchenkreis gegründet. Mittlerweile werden durch uns über 400 Kinder versorgt und wir haben in den letzten knapp 9 Jahren knapp 1,3 Millionen Euro an Spenden an Hands at Work überwiesen. Dürrephasen sind bei unserem Partner Hands at Work im südlichen Afrika bekannt. Viele Regionen dieser Erde haben mit diesen wiederkehrenden Phänomenen zu tun. Im letzten Jahr wurde der Brunnen im Carepoint in Chigodole in Mosambik, den wir über das Patenprojekt unterstützen, um 7 Meter tiefer gebuddelt. Mit der Hand, versteht sich. Das Grundwasser sinkt immer tiefer, weil es immer trockener wird. Und so war der Brunnen regelmäßig trocken. Und nun wurde er durch Spenden von uns vertieft und jetzt ist wieder ausreichend Wasser für alle da. Wasser ist Leben. Wir brauchen Wasser. Wenn wir kein Wasser mehr haben, dann gehen wir zugrunde. Eine Dürre ist immer bedrohlich. Und dann erleben wir aber gerade im südlichen Afrika eine verheerende Wetterkonstellation, wo es über Tage so viel geregnet hat, dass mittlerweile ganze Regionen überschwemmt sind. Und dann ist Wasser nicht mehr Leben, sondern eine Todesgefahr. Wir können uns eine Dürre aber auch im übertragenen Sinn gut vorstellen. Wir haben in Deutschland so viele Menschen, die unter Einsamkeit leiden. Die Corona-Pandemie hat dazu noch beigetragen. Diese Menschen, so könnte man sagen, sie vertrocknen fast innerlich, weil sie kaum mehr menschliche Kontakte haben. Andere erleben eine Dürre im spirituellen, im geistlichen Bereich. Das, was ihnen vielleicht in den Kirchen angeboten wird, das reicht ihnen nicht. Oder sie wissen gar nicht, was es in den Kirchen für Angebote gibt. Sie wissen gar nicht, dass es sowas wie christlichen Glauben gibt. Vielleicht haben sie persönlich auch eine Dürre, weil sie erleben irgendwie der Glaube mit Gott, da habe ich schon lange nichts mehr irgendwie erfahren oder das hat mich schon lange nicht mehr wirklich gestärkt. Und dann sind da mehr Fragen, mehr Zweifel als Vertrauen und Hoffnung. Wie auch immer eine Dürre erfahren wird, sie ist immer etwas Bedrohliches, sie ist etwas Einschränkendes. Dürre zerstört meistens. Sie nimmt uns Menschen die Lebensgrundlage. Und darüber hat Jeremia sehr eindrücklich berichtet in den Versen 3 bis 5. Die Menschen sind traurig und betrübt. Und selbst bei den Tieren verlassen die Muttertiere ihre Jungen, um am Leben zu bleiben. Krasser kann man doch eine Dürre nicht beschreiben. Alles Lebendige zieht sich zurück und der Fokus ist nur noch auf dem eigenen Überleben. Soweit diese Situationsbeschreibung des Jeremia. Und dann geht es um eine andere Ebene. Jeremia macht dann deutlich, dass das Volk eine Mitschuld an der gegenwärtigen Situation hat. Wie bitte? Wie soll das denn sein? Soll das Volk an der Dürre schuld sein, wenn es nicht mehr regnet? Wir kennen das heute aus den ganzen Diskussionen um den Klimawandel mit dem erhöhten CO2-Ausstoß, dass das massive Folgen hat weltweit. Aber damals, vor 3000 Jahren? Wir müssen wissen, dass das Denken bei den Menschen damals und oftmals auch heute noch von dem sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang geprägt war. Ich habe das und das gemacht und deswegen passiert mir dies und das. Ich habe geklaut oder betrogen und deswegen bin ich jetzt schwer krank. Das ist dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ich habe etwas gemacht und das ist dann die Folge. Ich bin krank und deswegen, das ist wahrscheinlich die Folge von irgendwas, was ich gemacht habe. Oder wie es in einer biblischen Geschichte heißt, die Eltern haben irgendwas falsch gemacht und deswegen ist der Sohn krank. Jeremia sagt hier in Vers 7, Herr, unsere Vergehen klagen uns an. Also das, was wir falsch gemacht haben, das klagt uns an. Aber hilf uns doch um deiner Ehre willen. Oft haben wir uns von dir abgewandt und gegen dich gesündigt. Da ist also unsere Schuld. Aber du bist Israels einzige Hoffnung. Du allein kannst uns retten, wenn wir in Not sind. Mit anderen Worten, das Elend, das wir jetzt haben, das wir derzeit erleben, ja, das haben wir uns in gewisser Weise vielleicht selbst zuzuschreiben, so macht Jeremia deutlich. Doch dann bringt er dieses große Aber an. Aber Gott, hilf uns doch. Aber du bist doch Israels einzige Hoffnung. Man könnte fast sagen, dass das ein wenig frech ist. Ja, wir haben uns schlecht verhalten, aber wir vertrauen darauf, dass du Gott uns nicht im Stich lassen wirst. So haben wir dich doch erlebt, lieber Gott. Du hast die Kinder Israels nicht aus der Sklaverei in Ägypten begleitet und versorgt, nicht nur begleitet und versorgt, sondern dann auch noch 40 Jahre durch die Wüste begleitet. Obwohl du, lieber Gott, die Nase echt voll hattest von ihrer Aufmüpfigkeit. Trotz unseres Eigenwillens, trotz unseres Fehlverhaltens hast du, guter Gott, deine Liebe und Fürsorge nie aufgekündigt. Als Vater bleibst du immer der Vater deiner Kinder. Und darum, Gott, erinnere dich doch daran. Und darum tu nicht so, als wenn wir dir egal wären. Und so heißt es weiter bei Jeremia. Warum tust du, als sei dir unser Land gleichgültig? Als wärst du ein Reisender, der nur für eine Nacht verabsteigt? Warum tust du, als könntest du nicht helfen? Als wärst du ein Kriegsheld, den die Überraschung entwaffnet hat. Ach Gott, tu doch nicht so, als wären wir dir egal. So könnte man die Worte Jeremias zusammenfassen. Und vielleicht könnt ihr gut in dieser Klage mit einstimmen, weil ihr das Gefühl habt, dass Gott doch irgendwie weit weg ist. All die vielen Gebete scheinen auf taube Ohren zu stoßen, aber irgendwie haben wir doch noch ein Funken Hoffnung, dass Gott doch da ist. Und so folgt dann zum Abschluss unseres heutigen Predigttextes ein Satz, den man eigentlich auswendig lernen müsste. Ich habe ihn euch zumindest mit abgedruckt. Du bist doch mitten unter uns, Herr. Wir sind dein Volk. Du hast uns zu deinem Eigentum erklärt. Verlass uns nicht. Nochmal zum Verinnerlichen. Du bist doch mitten unter uns, Herr. Mit anderen Worten, wir vertrauen darauf, dass Gott auch heute und morgen und bis in alle Ewigkeit da ist. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, sagte Jesus zum Abschluss zu seinen Freunden. Alle Tage, bis ans Ende der Welt. Du bist doch mitten unter uns, Herr. Und dann geht es weiter. Wir sind dein Volk. Du hast uns zu deinem Eigentum erklärt. Nicht wir dich, sondern du hast uns zu deinem Eigentum erklärt. Du und ich, wir sind Kinder Gottes, Teil von Gottes Familie, durch die Taufe, durch Gottes Willen. Gott kann sich ein Leben ohne uns, ohne dich nicht vorstellen. Ich bin ein Kind Gottes. Lassen wir uns das gemeinsam einmal sprechen. Ich bin ein Kind Gottes. Nochmal, ich bin ein Kind Gottes. Das ist das, was uns in der Taufe zugesagt ist. Und das kann uns niemand nehmen. Das kann niemand madig machen. Das ist Gottes Zusage für uns, an die wir uns jeden Tag erinnern lassen können und sollten. Und dann schließlich die große Bitte, verlass uns nicht. Gott, wir brauchen deine Nähe. Gott, wir brauchen deine Unterstützung. Wir brauchen deinen Zuspruch heute, alle Tage. Geh nicht einfach weg wie ein Reisender, der nur für eine Nacht mal eben vorbeikommt. Nein, verlass uns nicht, Gott. Nehm diesen einen Satz, diese eine Zusage mit in euren Alltag, denn dort muss sie sich ja bewähren. Nehmt sie mit in eure kleine stille Zeit am Morgen oder in einem Zwiegespräch mit Gott auf einem Spaziergang. Du bist ja doch unter uns, Herr. Verlass uns nicht. Nehmt diese Zusage mit bei einem Besuch, bei einem Schwerkranken oder einem, der sichtlich auf der letzten Lebensstrecke ist. Du bist ja doch unter uns, Herr. Verlass uns nicht. Wir können diese Aussage aber auch wie eine Hintergrundmusik in unserem Alltag mitlaufen lassen, wenn wir die Nachrichten des Tages sehen, wenn wir uns über ob der vielen Krisen eigentlich nur noch zurückziehen und die Tür abschließen wollen, dann erinnern wir uns, du bist ja doch unter uns, Herr, verlass uns nicht. Wir können uns diese Aussage daran erinnern, wenn wir an die unbedeutenden Ereignisse denken, die es nie in die Nachrichten schaffen. Die Oma in Sambia, die ihre 5 Enkelkinder trotz der Dürre heute satt bekommen hat. Das zerstrittene Paar, das es noch einmal versuchen will und sich gegenseitig vergibt. Der Flüchtling in Deutschland, der seine Sprachprüfung mit gutem Erfolg bestanden hat. Dann ist das doch wie eine Bestätigung. Du bist ja doch unter uns. Verlasst uns nicht, verlass uns nicht. Achtet auf diese kleinen, guten Nachrichten im Alltag. Wir können diesen Appell an Gott auch mitnehmen, wenn wir an die großen Aufgaben in der Welt denken. Den Ressourcenverbrauch zu begrenzen, die Vermüllung der Meere zu stoppen, dem rasanten Klimawandel zu wehren. Und wenn uns das alles schier unlösbar und gänzlich aussichtslos erscheint, dann erinnert euch daran, du bist ja doch unter uns, Herr. Verlass uns nicht. Herr, unser Gott, schenke uns die Kraft, die wir für die nächsten Schritte nötig haben und geh dann mit uns mit, so wie damals, als du das Volk Israel durch die Wüste geleitet hast, durch eine Wolkensäule am Tag und eine Feuersäule in der Nacht. Und auch wenn wir uns im Gespräch mit anderen herausgefordert fühlen, Gottes Gegenwart zu beweisen, wenn uns doch mehr danach ist, von Gott zu schweigen, wenn wir uns allein und verlassen fühlen in der Dürre auf dieser rissigen Erde, in einer Umgebung der Gottvergessenheit, dann kann unser Herz sagen, du bist ja doch unter uns, Herr. Verlass uns nicht. Schenke mir die Gewissheit deiner Gegenwart. Schenke mir eine Epiphanie. Vor gut 20 Jahren war ich mit meinen Jungs in einer großen Tropfsteinhöhle. Es war atemberaubend. Und zum Glück war die große Höhle beleuchtet. Wir waren tief im Inneren angelangt, als die Begleiterin sagte, sie mache jetzt das Licht aus. Keine Handylampen, nichts. Und es wurde so dunkel, dass man wirklich nichts mehr sehen konnte. Man konnte die Hand so vor Augen halten und man konnte die Hand nicht sehen. Meine Jungs fragten dann ganz leise in der Dunkelheit, bist du da, Papa? Und ich nahm sie an die Hand und die Dunkelheit wurde sofort erträglicher für sie. Zum Glück ging dann auch das Licht an und Erleichterung machte sich breit. Bist du da, Papa? Bist du da, Gott? Verlass uns nicht. Leider ist es in unserem Alltag nicht immer so einfach wie damals dort in der Höhle. Aber Gott hat dir und mir sein Nahsein versprochen, auch im dunklen Tal. Und deswegen müssen wir kein Unglück fürchten, wie es im Psalm 23 heißt. Aber das zu glauben, ist jeden Tag neu ein Wagnis, Gerade wenn wir keine Gotteserscheinung, keine Epiphanie haben, wenn wir uns eher wie in einer großen Dürre vorkommen. Aus dem Warschauer Ghetto, das Mitte 1940 von den Nazis errichtet wurde, wird ein Spruch überliefert. Ich glaube an die Sonne, auch wenn ich sie nicht sehe. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht spüre. Ich glaube an Gott, auch wenn ich ihn nicht sehe. Auch wenn um uns herum eine große Dürre herrscht, wenn in deinem eigenen Leben eine große Dürre herrschen mag, so lasst uns doch an Gott glauben und ihm die Treue halten, denn Gott ist uns ja auch treu. Und so wünsche ich euch, dass ihr diesen einen Satz mitnehmt und euch tief ins Herz schreibt oder an den Kühlschrank ranhängt. Du bist ja doch unter uns, Herr. Verlass uns nicht. Amen. Gott ist gegenwärtig. Das singen wir jetzt als Antwort. Lied Nummer 165. Wir singen die Strophen 1 und dann 5 bis 8.